Sonja Modigs Nachforschungen wurden bereits eine Dreiviertelstunde später unterbrochen. Sie wurde plötzlich zu Staatsanwalt Ekström bestellt, der sie mit Poblanski in seinem Zimmer erwartete. Beide Männer hatten einen hochroten Kopf. Der freie Journalist Toni Skala hatte gerade die Bombe platzen lassen, dass Paolo Roberto die Bondage-Sadomaso-Lesbe Miriam Wu aus den Fängen eines Kidnappers gerettet hatte. Der Artikel enthielt mehrere Details, die eigentlich nur der Fahndungsgruppe bekannt waren. Ekström beschuldigte Sonja Modig, die Geschichte nach außen weitergegeben zu haben. Sie wies die Anschuldigungen sofort zurück, aber vergeblich. Ekström wollte, dass sie aus dem Team entfernt wurde. Poblanski schäumte vor Wut und stellte sich entschieden auf Modigs Seite. Ekström hingegen sprach Sonja Modig offen sein Misstrauen aus. Sein Beschluss war unumstößlich. »Ich kann Ihnen nicht nachweisen, dass Sie die Informationen an die Presse weitergegeben haben, Frau Modig, aber ich vertraue Ihnen in diesem Fall nicht mehr. Sie werden mit sofortiger Wirkung von dieser Arbeit freigestellt. Nehmen Sie sich den Rest der Woche frei. Am Montag bekommen Sie dann neue Aufgaben zugewiesen.« Sonja Modig hatte keine Wahl. Sie nickte und ging zur Tür. Poblanski hielt sie zurück. »Hör zu, Sonja. Ich glaube kein bisschen an diese Anschuldigung. Du genießt mein volles Vertrauen. Aber in diesem Fall habe ich nichts zu sagen. Komm noch mal in mein Büro, bevor du nach Hause gehst.« Sie nickte. Ekström schien vor Wut zu kochen. Sonja Modig ging zurück in ihr Zimmer, wo Niklas Eriksson und sie an Doc Svenssons Computer arbeiteten. Sie war wütend und den Tränen nahe. Eriksson sah sie an und merkte, dass irgendwas nicht stimmte, sagte jedoch nichts. Sie setzte sich hinter ihren Schreibtisch und starrte vor sich hin. Schließlich hängte sie sich ihre Tasche über die Schulter und ging zu Poblanski. Er wies auf seinen Besucherstuhl. »Sonja, ich werde in dieser Angelegenheit nicht nachgeben, bevor er nicht auch mich von den Ermittlungen freistellt. Bis auf Weiteres arbeitest du auf meine Anordnung hin an diesen Ermittlungen weiter, kapiert?« Sie nickte. »Und du gehst jetzt auch nicht nach Hause und nimmst dir den Rest der Woche frei, wie Ekström gesagt hat. Ich befehle dir hiermit, zur Millennium-Redaktion zu fahren und dich noch einmal mit Michael Blomqvist zu unterhalten. Dann bittest du ihn einfach, dir Doc Svenssons Festplatte zu zeigen. Es gibt eine Kopie davon bei Millennium. Wir können eine Menge Zeit sparen, wenn wir jemand haben, der sich schon in das Material eingearbeitet hat und die unwichtigen Sachen aussortieren kann.« Irene Nesser war sich der dramatischen Ereignisse der letzten Nacht nicht bewusst, als sie den Vorortzug von Södra Station nach Södertälje nahm. Sie trug eine halblange schwarze Lederjacke, eine dunkle Hose und einen adretten roten Strickpullover. Ihre Brille schob sie sich auf die Stirn. In Södertälje kaufte sie sich eine Fahrkarte nach Stallaholmen. Um kurz nach 11 stieg sie ein gutes Stück südlich von Stallaholmen aus. Sie stand an einer Haltestelle, in deren Umgebung weit und breit kein Haus zu sehen war, und rief sich die Karte ins Gedächtnis. Der Mälarensee lag ein paar Kilometer Richtung Nordosten, und die Gegend war voller Wochenendhäuschen und winterfester Ferienhäuser. Nils Bjürmanns Grundstück lag in einer Ferienhaussiedlung knapp 3 Kilometer von der Bushaltestelle entfernt. Lisbeth nahm einen Schluck Wasser aus einer Plastikflasche und setzte sich in Bewegung. Eine knappe Dreiviertelstunde später war sie dort. Bjürmanns Sommerhäuschen war ein älteres, ziemlich kleines Gebäude mit einer Schlafkammer und einer Kochnische mit Wasseranschluss. Als erstes schraubte sie einen Fensterladen an der Rückseite des Hauses ab, was ihr einen Rückzug ermöglichte, falls es Unannehmlichkeiten geben sollte. Die Unannehmlichkeit, die sie dabei vor Augen hatte, war ein Polizist, dem es eventuell einfallen könnte, bei Bjürmanns Hütte aufzutauchen. Schließlich untersuchte sie das Humusklosett und einen Holzschuppen. Dort war nichts von Wert zu finden, auch keinerlei Unterlagen. Als sie nach hinten ging, blieb sie auf der Veranda stehen und betrachtete eine meterlange Aluminiumleiter. Sie ging noch einmal ins Wohnzimmer und musterte die mit Holzbrettern verkleidete Decke. Die Klappe, die zum Dachboden führte, war so gut zwischen zwei Holzbalken versteckt, dass sie fast unsichtbar war. Sie holte die Leiter, machte die Klappe auf und stieß sofort auf 5 DIN A4-Ordner.